Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute neue Folge, heute neuer Gast. Lieber Andreas, ich begrüße dich. Andreas ist Gründer von Sponso, kann sich aber wie jeder andere Gast auch wieder selber vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
Ja, moin Pascal. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Viele Grüße aus Hamburg. Genau, ich bin der Gründer von Sponso. Wir sind ein digitaler Marktplatz für Sportsponsoring. Das heißt, wir bringen Sportler und Vereine auf der einen Seite mit Unternehmen auf der anderen Seite zusammen. Und ja, eigentlich ganz spannend, ganz große Bandbreite, also wirklich vom Verein um die Ecke oder Hobbysportler bis zum Bundesligisten oder Olympiasieger oder großen Influencer. Und das macht diese tägliche Arbeit auf jeden Fall interessant.
Ja, vollumfänglich. Sponsoring ist ein Riesenthema, kommt bei ganz vielen auf den Schirm. Als erstes denkt man wahrscheinlich an den traditionellen Fußballclub, ne? Vielleicht hat man da auch den FC Bayern München vor Augen mit der Telekom oder T-Mobile ist es ja, glaube ich, ne? Aber was die erste Frage, die jetzt bei mir so in den Sinn kommt, ich habe mir immer die Frage gestellt bei so großen Vereinen, was bringt Sponsoring wirklich? Vielleicht hast du eine Antwort darauf oder kannst du ein bisschen aufklären?
Ja, also Sponsoring ist eine sehr, sehr vielfältige Werbeform. Das ist für uns als digitaler Marktplatz, der den Prozess vereinheitlicht, tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, weil Sponsoring genau das, was du auch geschildert hast, sein kann, also eine Bande oder Trikotwerbung bei einem großen Bundesligisten. Aber Sponsoring ist im Prinzip jede Form von Austausch von Werbeleistung gegen Geld oder Produkte. Also zum Beispiel ist zumindest nach unserer Definition auch klassisches Influencer-Marketing einfach nur eine Subform von Sponsoring. Und unsere Plattform und der Prozess muss alles abbilden. Das heißt, es muss das Produkt Sponsoring für den 15-jährigen E-Sport-Influencer, der irgendwie ein paar, keine Ahnung, Computermäuse bekommt und dafür ein paar Posts auf Instagram macht, genauso abbilden wie die Bandenwerbung in der Bundesliga. Und was Sponsoring bringt, hängt sehr davon ab, was die Marketingziele sind und dann, welche Sponsoring-Form man auswählt. Die sollte natürlich möglichst gut zu den Zielen passen und wie man es umsetzt. Also ähnlich wie bei eigentlich fast allen anderen Werbemaßnahmen auch.
Ja, und ich glaube, du kannst sicherlich auch sagen, dass sich das lohnt, sonst würde euer Geschäftsmodell tatsächlich auch keinen Sinn ergeben.
Ja, meistens schon. Tatsächlich auch nicht immer. Es gibt definitiv auch Sponsorings, die sich nicht lohnen. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass alle Sponsorings immer einen positiven ROI versprechen. Im Übrigen, falls ihr Marketingentscheider seid und irgendjemand euch kontaktiert und sagt, dass in seiner Werbeform 100% aller Aktionen positiven ROI haben, dann ja, einfach auf Löschen klicken oder auf Ignorieren, weil das gilt für alle Werbeformen. Nein, aber grundsätzlich lohnt sich Sponsoring schon, gerade auch Sportsponsoring in unser Feld, was da natürlich besonders ist, dass man in einem sehr emotionalen Umfeld wirkt. Und Sport ist einfach emotional. Und aus Marketing-Sicht kann man diese Emotionen sinnvoll nutzen, um sein Unternehmen zu präsentieren, um darüber Reichweite zu generieren oder einen Image-Transfer, also dass von diesen Emotionen und von dem Image, was mit der Sportart oder dem Sportler verbunden wird, ein Teil auf das Image des Unternehmens übergeht. Und das lohnt sich auf jeden Fall in sehr vielen Fällen definitiv. Und da ist es wirklich egal, ob es eher um Reichweite geht oder wirklich eher darum, das Image zu formen. Es gibt für alles die passende Werbeform. Und das ist ja auch genau das, was wir bei Sponso versuchen zu optimieren, dass wir eben für jedes Marketingziel das passende Sponsoring finden.
Ja, Plattformgeschäft zeichnet sich wie bei euch auch dadurch aus, dass man zwei Zielgruppen irgendwie miteinander verbindet. Ist ja auch irgendwie eine Art der Digitalisierung. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Sponsoring, wenn man es jetzt mal in dem klassischen Sinne betreibt, ohne die Influencer jetzt mal da hinzuzunehmen, ist ja eher etwas, was irgendwie vor den Augen kommt, was schwierig ist, irgendwie zu digitalisieren, zumindest den Prozess dorthin, einen Sponsoring-Partner zu finden, etc. Wie digitalisiert ihr das Sponsoring auf euren Wegen?
Ja, viel geht über Automatisierung und Vergleichbarkeit. Diese Sponsorings, gerade auch die klassischen Sponsorings, sind schon gekennzeichnet von relativ hohen Transaktionskosten. Das heißt, man hat hohe Kosten, erstmal das passende Sponsoring auszuwählen. Das ist ja auch Teil der Transaktionskosten. Dann werden in vielen Fällen echt noch Papierverträge hin und her geschickt, die immer individuell erstellt werden. Man kriegt gerade im Breitensport keine vernünftige Abrechnung. Im Profisport gibt man relativ viel Geld aus, hat aber Schwierigkeiten am Ende zu messen, wie viele Augen jetzt dieses Sponsoring wahrgenommen werden und muss sich das nochmal relativ teuer zusätzlich einkaufen. Und all diese Sachen sind Sachen, die man ganz gut digitalisieren kann. Dass man datenbasiert passende Sponsoring-Ziele auswählt, dass die vergleichbar sind, dass der Prozess schnell und digital ist, automatisch ein Sponsoring-Vertrag generiert wird, der digital unterschrieben werden kann, die Abrechnung automatisiert wird und hinten raus, da sind wir jetzt auch noch nicht am Ende, aber da arbeiten wir dran, die Reichweite, die man mit dem Sponsoring erzielt, möglichst automatisiert gemessen und an den Sponsor und natürlich auch an den Rechteinhaber ausgegeben werden kann. Das sind alles Sachen, die aktuell aufwendig sind, die man mit ein bisschen Gehirnarbeit digitalisieren kann und wo man den Prozess besser machen kann und beiden Partnern dadurch eine bessere Experience und letztlich auch ein besseres Produkt geben kann. Na, musst du dir vorstellen, normalerweise kaufe ich das Sponsoring als ein Produkt und kaufe zusätzlich die Messung der Reichweite als zweites Produkt mit ein. Und wenn man das bündelt für denselben Preis, wie vorher nur das Sponsoring gekostet hat, dann bietet man mehr für das gleiche Geld. Und das ist eigentlich genau unsere Value Proposition für Sponsoren.
Mhm. Okay. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen erfahren, was ihr tatsächlich macht. Jetzt kommen wir zu den spannenden Themen. Nämlich, wir reden ein bisschen über Wachstum. Vielleicht, um einmal den Kreis zu schließen, wie lange seid ihr schon am Markt? Ihr macht das schon ein bisschen länger, ne?
Ja, wir machen das schon ein bisschen länger. Also, liebe Freunde da draußen, falls ihr vorhabt, einen Marktplatz aufzubauen, dann stellt euch darauf ein, dass ihr einen langen Atem braucht. Das ist nämlich sehr viel Fleißarbeit, weil man nicht nur eine Kundengruppe hat, sondern mindestens zwei Seiten, die man beide hochfahren muss. Und ja, das ja, kostet viel Energie. Wir sind seit 2014 am Markt, beziehungsweise seit 2014 haben wir gegründet. Im Januar 2015 sind wir offiziell live gegangen. Und ja, seitdem betreiben wir das.
Und bei wie viel, auf der einen Seite Sponsoren und auf der anderen Seite ja Leute, die danach quasi suchen, ob das jetzt E-Sportler sind, können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Was habt ihr auf beiden Seiten? Überwiegt da eine Sache? Ich gehe jetzt noch schwer davon aus, da gibt es einige Leute, die auf der Suche nach Sponsoren sind, aber bestimmt auch einige große Sponsoren, die etwas sponsern wollen.
Definitiv. Also wir haben knapp über 10.000 Sportler und Vereine und Verbände und Events. Also das gibt es bei uns auch. Das lasse ich in der Erzählung immer aus, damit meine Sätze nicht zu lang werden. Wie gesagt, von bis, vom kleinen E-Sportler bis zum großen E-Sportler tatsächlich auch. Da haben wir wirklich ein paar der absolute besten E-Sportler in Deutschland, die besten Clans international, also auch die haben wir auf der Plattform. Überall, natürlich jetzt erstmal der Fokus eher in der Dachregion, weil wir da gestartet sind, aber wir werden auch immer internationaler und investieren da gerade auch Energie rein, unser Portfolio international auszuweiten. Auf der Sponsorenseite haben wir knapp über 1.000 Sponsoren, auch davon das kleinste ist wirklich ein Freelancer oder kleine Startups oder der Bäcker um die Ecke und größere Unternehmen sind, ja, keine Ahnung, die Sparkasse, Intersport, Ansons als Modemarke, mit der wir richtig coole Sachen gemacht haben. Und jetzt in den nächsten Wochen folgt uns auf jeden Fall auf Social Media. Da kommt nochmal ein sehr, 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 sehr großer Sponsorenname dazu, mit dem wir eine richtig coole Kampagne machen. Aber der Launch der Kampagne ist erst nächste Woche, deshalb darf ich es noch nicht kommunizieren.
Okay. Genau, 10.000 auf der Vereine, Verbände, alles, was dazugehört, Seite und 1.000 auf der Sponsorenseite. Heißt also, ihr habt deutlich mehr, die quasi aus der Vereinsseite sind. Muss wahrscheinlich auch so sein, weil wahrscheinlich auch ein Sponsor mehr als einmal ein Sponsoring machen will. Genau.
Genau, also genau das wollte ich auch gerade erzählen. Also natürlich muss man jetzt auch dazu sagen, es gibt auch ein paar Sponsoren, die in unserer Datenbank zwar registriert sind, sich aber am Ende nur umgucken, aber schon es ist schon meistens so, dass ein Sponsor mehr als ein Sponsoring abschließt.
Ja.
Also wir haben mit Power System zum Beispiel letztes Jahr relativ viel zusammengearbeitet, eine große und ziemlich coole Marke im Sports Nutrition Bereich, und die haben Dutzende Influencer über uns gebucht. Die Kampagne, die jetzt demnächst startet, da sind knapp 50 Sponsorings, die auf einmal abgeschlossen werden von einem Sponsor. Wir haben ein paar, gerade im Sportwettenbereich zum Beispiel, auch ein paar Unternehmen, die bei ganz vielen kleinen Vereinen sich einbuchen. Also so ein Sponsor, im Durchschnitt bucht er mehr als ein Sponsoring. Es gibt auch welche, die sagen so, hey, ich will wirklich nur eine Sache, ich will einen Verein und da will ich dann möglichst viel machen. Oder ich brauche ein Testimonial oder vielleicht zwei, drei, aber dann ist auch gut. Also das gibt's auch, aber ja, wie gesagt, im Durchschnitt
eher langfristig. Ja. Okay, und auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, was genau die Aufgabe von euch jetzt dabei ist. Denn da stellen sich wahrscheinlich jetzt viele jetzt die Frage da draußen, was macht ihr jetzt da eigentlich? Also ist das eine Plattform, die die beiden einfach zusammenbringt und die tauschen sich dann auch so aus, so nach dem Motto, ey, ich hab Bock auf ein Sponsoring, ey, ich suche gerade eins. Und dann wird so ein Angebot hin und her geschickt. Es läuft ja alles ein bisschen anders bei euch ab. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was ist eure Rolle dabei und natürlich auch, wie ihr dabei Geld verdient.
Ja, wir begleiten den Prozess teilweise komplett automatisiert, indem wir die digitale Infrastruktur bereitstellen, teilweise auch, indem wir uns persönlich einmischen, das ist das falsche Wort, aber dazuschalten und dafür sorgen, dass das schnell und effizient geht und beide Seiten zusammenfinden. Wir wollen jetzt nicht austauschen, dass sich Sponsor und Rechteinhaber miteinander unterhalten. Also das soll auch trotzdem stattfinden, so gut es geht, auch über unsere Plattform, aber wenn die sich jetzt zusammen telefonieren wollen oder mal persönlich treffen, dann finden wir das gut, und es ist nicht so, dass wir sagen so, oh nein, das würde ja an uns vorbeigehen, sondern bei vielen Sachen ist dieser persönliche Kontakt auch wichtig.
Ja.
Je größer das Sponsoring ist, umso aktiver steuern wir den Prozess. Also mal als Beispiel, wir haben jetzt jemanden, der eine Fischkrawatte herstellt, die sieht aus wie halt ein Fisch. Also da kannst du dann wählen zwischen einer Krawatte, die aussieht wie ein Hecht, wie ein Aal und ich glaube wie eine Forelle oder ein Lachs. Und Der hat sich gedacht, hey, wäre doch mal echt lustig, ein paar Angler zu sponsern. Ne? Weil Angler haben irgendwie was mit Fischen zu tun. Mal schauen, ganz kleine Deals alles. Ne? Aber wenn die Angler, die vielleicht ein bisschen mehr Reichweite haben, über Social Media meine Fischkrawatte bewerben, vielleicht kaufen das dann noch ein paar mehr. Das wäre jetzt grundsätzlich ein Sponsoring, wo wir uns nie so sehr einmischen, sondern das gut finden, wenn das möglichst automatisiert und digital über die Plattform durchläuft. Am anderen Ende des Spektrums, wenn jetzt jemand zum Beispiel exklusiver Sportwettenpartner bei einem Profiverein wird, da reden wir über 6- bis 7-stellige, ja, so kommt es drauf an, in welcher Liga, aber so in der ersten, zweiten Liga 6- bis 7-stellige Beträge pro Jahr. Das ist jetzt ein Sponsoring, wo unsere Vertriebler natürlich den Prozess mit begleiten und wo die Parteien auch erwarten, dass man das nicht irgendwie mit 2 Klicks online abschließt, sondern da dann auch mal persönlich drüber spricht.
Genau. Ja.
Und wie verdienen wir Geld? Die Frage hat es ja auch gestellt. Wir berechnen pro Sponsoring eine Gebühr in Höhe von 20% der Sponsoring-Summe. Die zahlen uns die Rechteinhaber. Das heißt, für einen Sponsor kostet es am Ende das Gleiche. Beim Verein bleibt ein bisschen weniger hängen. Dafür hat der keinen Akquiseaufwand. Und in der Regel ist das so, dass als Beispiel, wenn jetzt ein Sponsor 10 Vereine für je 1.000 Euro bei uns bucht, dann kriegt er von uns am Ende eine Rechnung über 10.000 Euro, freut sich auch, dass er das ein bisschen gebündelt hat, und wir zahlen 10-mal je 800 Euro an die Vereine aus. Und so verdienen wir Geld.
Okay. Ja, und da muss man natürlich sagen, bei 10.000 Leuten, die auf der Suche nach Sponsoring sind, und 1.000 Sponsoren, kommt da bestimmt ein bisschen was zusammen an Umsatz, oder?
Ja, schon. Also schwankt auch immer ein bisschen. liegt eben daran, weil jetzt größere Deals dann schon merkbar im Umsatz sind.
Das stimmt. Und vielleicht auch ein bisschen länger dauern, ne?
Genau, gerade im Profisport. So, und wenn wir jetzt einen Monat haben, wo wir halt das große Bundesliga-Sponsoring abrechnen, ja, dann hast du schon mal so einen Peak nach oben. Ja, aber kommt ganz gut was zusammen mittlerweile. Also das hat auch eine ganze Weile gedauert, das hochzufahren. Das muss man wirklich dazu sagen. Und wir sehen auch, wer noch im Markt aktiv ist und hören uns ein bisschen um, wie es bei denen so läuft. Und unsere Wettbewerber tun sich doch schwer am Anfang, ja, erstmal die Umsatzseite hochzufahren. Von daher, das ist gar nicht so einfach, aber mittlerweile funktioniert es ganz gut.
Ja, macht ihr denn wirklich häufig dann auch wirklich diese Bundesliga-Sponsorings? Oder ist das eher so eine Sache, die, weiß ich jetzt nicht, vielleicht 3, 4, 5 Mal im Jahr vorkommt? Vielleicht ist das auch schon viel, ich habe keine Ahnung.
Ja, also von bis. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir in der ersten, zweiten Liga 5, 6 Deals, die abgeschlossen wurden. Dazu noch ein paar dann in der dritten Liga, die teilweise dann ein bisschen mehr Rechte beinhaltet haben oder etwas größer sind. Wäre wahrscheinlich mehr gewesen, wenn wir kein Corona hätten. Aktuell ist es gar nicht so einfach, Marketingbudgets zu bekommen. Ja, und jetzt dieses Jahr skalieren wir das noch deutlich weiter hoch, haben uns auch in unserem Vertriebsteam unter Unterstützung geholt mit wirklich sehr erfahrenen Leuten. Auch da kommt demnächst ein Announcement auf unseren Kanälen. Seid gespannt, die da ganz gut vernetzt sind. Ist natürlich für uns spannend. Aber letztlich geht es darum, was für die Sponsoren interessant ist. Ne? Das ist auch eine Sache. Mhm. Wir drehen den Sponsoring-Prozess quasi um. Aktuell hast du viele Leute am Markt, also eigentlich fast alle auch, die anderen Vermarkter und Agenturen, die gehen halt raus mit einem bestimmten Recht und gehen damit auf Sponsoren zu und versuchen, genau dieses Recht zu verkaufen. Also, ne, da sitzt dann bei einem Bundesliga-Verein ein Team, egal ob die beim Verein selber eingestellt sind oder beim Vermarkter, und die erzählen allen Sponsoren, dass sie unbedingt genau diesen Verein sponsern müssen. Und wir drehen es um, wir gehen auf die Sponsoren zu, erfragen deren Marketingziele und gucken dann in unserem Portfolio, was dazu passt. Das heißt nicht vom Rechteinhaber zum Sponsor, sondern vom Sponsor zu den Rechteinhabern. Und dadurch, dass wir eben eine relativ breite Datenbank haben, können wir für jedes Marketingziel was Passendes anbieten und ja, glauben, dass wir so den Mehrwert für die Sponsoren maximieren. Heißt auf der anderen Seite natürlich, dass es für die Sponsoringnehmer, also für die Vereine, ein bisschen weniger planbar ist, wer jetzt wann wie viel Sponsorings bekommt, weil es letztlich von der Nachfrage auf Sponsorenseite abhängt.
Ja. Ja, letzte Frage dazu. Was bleibt da so im Monat bei euch hängen? Roundabout.
Ein 5- bis 6-stelliger Betrag läuft aktuell monatlich über unsere Plattform. Ja, wie viel davon hängen bleibt, ein bisschen weniger, ein Teil davon geht auch an die Rechteinhaber raus.
Klar.
Aber es lohnt sich schon. Also wenn wir haben letztes Jahr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und natürlich das Geld dann auch investiert. Wenn wir nicht dieses Geld für weiteres Wachstum zur Verfügung gehabt hätten, dann hätten wir es noch hingekriegt, dass wir zumindest mal eine schwarze Null geschrieben hätten letztes Jahr.
Ja.
Und ja, es ist, vom Ding her ist es schon ein recht profitables Geschäftsmodell.
Was halt, wie du ja bereits gesagt hast, einfach ein bisschen gedauert hat, was Plattformstrukturen mit sich bringen. Das muss an der Stelle auch nochmal gesagt sein. Und das muss man auch erstmal, du hast ja gesagt, 2014 gegründet, online gegangen 2015, also 6 Jahre auch erstmal so durchziehen. Ist ja auch vielen gar nicht so bewusst, was da alles zugehört. Aber an der Stelle auf jeden Fall erstmal fetten Respekt, Andreas. Und dann würde ich sagen, jetzt kommen wir wirklich zum Thema Wachstum. Denn jetzt hast du ja erzählt, 10.000 auf der einen, 1.000 auf der anderen. Die spannende Frage, die sich hier alle stellen, sind: Was habt ihr zum Teufel gemacht, um beide Seiten zu bekommen? Denn es ist nicht so, dass du ja nur eine Seite bekommst. Da stellt sich dann ganz oft die Frage, wie bekomme ich die eine Sache, ohne dass ich die andere quasi habe, weil ich ja auch nicht hingehen kann und einem Sponsor sagen kann, ja, das ist so, ihr wollt doch ein Sponsoring haben, für das sind eure Needs, und dann guckst du in dein Portfolio und deine Datenbank ist leer, funktioniert wahrscheinlich auch ziemlich schlecht. Das heißt also, vielleicht fangen wir mal bei der Seite an, mit der ihr angefangen habt. Wie hat sich das so entwickelt?
Ja, wir haben tatsächlich eher mit der Sportlerseite angefangen und da zunächst mal unsere Datenbank gefüllt. Das ging erstaunlicherweise relativ schnell und relativ einfach. Also am Anfang haben uns die Sportler und Vereine wirklich fast überlaufen. Ging viel und geht auch immer noch viel über Google, wo wir eine ganz gute Sichtbarkeit haben. Da haben wir ganz klassische Sachen gemacht, haben Content-Marketing gemacht, ein bisschen Geld auch für AdWords ausgegeben. Viel auch über Word of Mouth. Also die Vereine haben sich und Sportler haben sich untereinander unterhalten. Und was wir wirklich gesehen haben, gerade in Bereichen, wo wir dann auch Erfolg hatten und ein Sponsoring vermittelt haben, haben wir auch relativ schnell viele und attraktive weitere Sportler oder Vereine aus diesem Bereich bekommen. Und das haben wir dann versucht weiter auszubauen. Dass wir gesagt haben, wir suchen uns jetzt Segmente, die interessant sind, wo wir auch mittlerweile ein paar gute Sportler und Vereine haben oder wissen, wie wir an die kommen. Also am Ende sprichst du dir halt auch einfach an und sagst so, hey, das haben wir vor, möchtest du mit dabei sein, dass wir dir neue Sponsoren finden, dann machen wir jetzt mal einen Vertriebspush und du müsstest dir nur ein Profil erstellen. Die meisten sagen dann schon ja. Und dann ganz gezielt geschaut, dass wir da halt Deals zustande bringen, über die wir auch sprechen und die für beide Parteien Mehrwert bringen. Parkour ist jetzt so ein gutes Beispiel. Wir hatten ganz am Anfang und haben so immer noch ein paar echt coole Sponsorings im Bereich Parkour umgesetzt, zum Beispiel mit Ansonst, die hatte ich ja vorhin erwähnt. Das hat schon Aufmerksamkeit gebracht und dann haben sich halt relativ viele Parkour-Sportler bei uns angemeldet und darüber kamen dann auch weitere Sponsoren, die nach dem Bereich gesucht haben oder die wir gezielt angesprochen haben und so hatten wir dann so ein kleines, wir nennen es intern Spinning Wheel, was sich relativ schnell gedreht hat, also wo man Angebot und Nachfrage tatsächlich auch zusammenbringt und von dem wir dann auch immer noch profitieren. Und am Ende geht es dann darum, möglichst viele von diesen kleinen Spinning Wheels aufzubauen.
Ja.
Wenn man es mal abstrahiert, was man daraus lernen kann, ist, dass man lieber versuchen sollte, in einigen Bereichen richtig gut zu sein, als jetzt alles auf einmal zu machen. Also lieber so ein kleiner Hai zu sein, der im Bereich Parkour gut und bissig ist und andere Fische schlucken kann, als ein großer Wal, der irgendwie träge ist und alles versucht, aber in keinem Bereich so richtig gut ist. Und das ist auf jeden Fall das, was wir versucht haben. Wir haben jetzt trotzdem die anderen auch mitgenommen, ne? Also auch wenn jetzt zum Beispiel Reitsport dann kein Fokus war und sich ein Reitsport-Team oder ein Reiter angemeldet hat, haben wir den jetzt nicht von der Plattform geschmissen. Das halt auch mitgenommen, aber eben gezielt geschaut, dass wir einige Bereiche halt richtig hochskalieren und das machen wir immer noch. Also mittlerweile vielleicht ein bisschen größere Bereiche und mit mehr Personalaufwand, aber das ist so unsere Kernstrategie.
Und womit habt ihr dann angefangen? Also auf was habt ihr, war es dann auch Parkour tatsächlich oder war das jetzt einfach nur ein Beispiel und am Anfang war es was anderes?
Parkour war tatsächlich eins, Beachvolleyball hat auch ganz gut funktioniert. Dann regional alles, was so Raum Hamburg ist, weil dort unser Unternehmenssitz ist und wir da auch einfach das beste Netzwerk auf beiden Seiten haben.
Ja.
E-Sport haben wir auch versucht vor 5 Jahren. Ich glaube, da waren wir noch ein bisschen früh dran. Also wir hatten wirklich coole E-Sport-Rechte, aber vor 5, 6 Jahren war das gar nicht so einfach, das zu verkaufen. Das ist jetzt immer noch ein Thema, wo wir mittlerweile auch mehr Geld machen und wo wir auch demnächst nochmal einen richtig größeren Aufschlag planen, aber da war das halt schwierig. Was ist ein anderer Bereich? Auf Sponsorenseite Sportwetten. Wir sind total gut aufgestellt, haben coole Angebote für Sportwettenanbieter, haben mit vielen Kunden in dem Bereich Kontakt. Also wenn man jetzt ein Verein ist, der in dem Bereich einen Partner sucht, dann sollten sie auf jeden Fall mit uns reden, weil wir mit fast allen Partnern am Markt Kontakt haben. Und so kann man das halt immer weiter ausbauen.
Ja. Okay, du hast jetzt gesagt, also es gab so bestimmte Bereiche, wo ihr reingegangen seid. Und am Anfang, vielleicht reden wir ein bisschen darauf, wie ihr auch auf die zugegangen seid. Denn das ist ja am Ende das Entscheidende. Also gehen wir davon aus, war viel Outbound-Marketing, was ihr gemacht habt. Auch gerade, wenn ihr aktiv auf die Leute zugegangen seid. Wie seid ihr denn dann auf die zugegangen? Also kannst du ja jetzt mal das Beispiel rausnehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Beachvolleyball. Wie seid ihr auf solche Vereine aufmerksam geworden? Also wie habt ihr die quasi überhaupt erstmal gefunden? Und wie seid ihr dann auf die zugegangen? Weil gibt ja so viele Möglichkeiten, denen dann vielleicht eine Mail zu schreiben an info@beachvolleyball.de und zu schreiben, ey, seid ihr auf der Suche nach Sponsorings, wir machen Sponsorings für euch. Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Wie habt ihr das Ganze gemacht?
Ja, also am Ende im Profi-Beachvolleyball, also da geht man eher auf Teams, ne? Also weniger auf die Vereine. Also wir haben auch den HSV e.V. auf der Plattform, wo mit Laura Ludwig, die aktuelle Beachvolleyball-Olympiasiegerin, spielt. Mhm. Die Spannenden sind eigentlich eher die Teams. Und da arbeiten wir in Deutschland mit einer größeren Zahl der erfolgreichen Teams zusammen und international auch. Und wenn man sich das mal anschaut, sind es am Ende gar nicht so viele. Es sind in Deutschland vielleicht ein paar Dutzend Männer- und Frauenteams, die wirklich interessant sind. Und international, wenn du da wirklich an die Spitze guckst, ist es ungefähr genauso viel. Und die haben wir teilweise über unser Netzwerk, teilweise, indem wir sie auf Instagram angesprochen haben oder geguckt haben, wie wir an die Kontaktdaten kommen, einfach angesprochen. Wir waren auch bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg, also wo wir sowieso auch privat unterwegs sind, um uns das anzugucken, und haben da vorher mit den, also wirklich ausreichend vorher, sodass man die Leute jetzt nicht direkt in ihrer Vorbereitung stört, mit einzelnen Spielern uns Termine gemacht und halt gesagt, so, hey, ne, wenn du zwischendurch mal eine Viertelstunde Zeit hast, dann lass doch mal treffen und über das Thema Vermarktung reden. Hier so grob darum geht's. Da würden wir dich gerne unterstützen. Und so haben wir jetzt zum Beispiel jemanden wie Sam Schafter oder Andrea Lupo, also kanadischen Top-Beachvolleyballer, italienischen Super-Beachvolleyballer, dann halt mit auf die Plattform bekommen. Ja, auch da. Die sprechen natürlich auch miteinander. Und wenn wir dann den besten Teams gute Sponsorings besorgen, dann spricht sich das rum. Und die anderen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch waren oder mit denen wir nicht direkt gesprochen haben, die sehen dann halt auch so, hey, cool, wenn ich mich da anmelde, vielleicht kriege ich ein Sponsoring. Und so kann man den Bereich dann aufbauen.
Ja, also das heißt, ihr habt das dann auch quasi viel mit Events vielleicht verbunden. Vielleicht, ja gut, Beachvolleyball passt auch dazu. Es gibt natürlich auch einige Events. Habt ihr die denn auch, sage ich mal, klassisch dann auch angeschrieben in Form von, wo dann vielleicht kein Event war, also wo man sich dann vielleicht nicht treffen sollte, wie man das so klassisch bei der PR halt quasi macht, um irgendwie so einen Artikel zu bekommen bei einem Journalisten? Habt ihr die dann auch quasi angeschrieben? Du hast ja eben schon ein bisschen erwähnt, wir haben die auch auf Instagram angeschrieben. Was schreibt man da so da rein und wie ist so deiner Erfahrung nach so die Response Rate darauf? Auch springen darauf viele Leute an, sagen viele vielleicht wie bei den Cold Messages in Form von Coaches heutzutage, nee, lass mich in Ruhe, was soll die Scheiße eigentlich? Wie war so die Resonanz darauf?
Kommt immer darauf an, in welchem Segment man unterwegs ist. Also wir haben das auch gemacht und machen das auch teilweise nach wie vor so. Ja, es kommt darauf an, mit wem man auf der anderen Seite spricht. Nehmen wir mal einen Profifußballverein. So, wenn ich da den Sponsoring-Leiter anspreche und dem sage, so, hey, guck mal hier, wir sind Sponsor, die meisten haben mittlerweile eh schon was von uns gehört und wir würden gerne mal uns mit euch austauschen, ob wir euch unterstützen können. Nehmen wir mal ein paar Beispiele, was wir gemacht haben. So, dann kriege ich in 100% der Fälle eine Antwort. Das ist jetzt nicht immer ein Ja, aber zumindest kriege ich eine Rückmeldung, weil das Leute sind, die das hauptberuflich machen, wo ein Team von mehreren Leuten sitzt und wir auch mit einem durchaus interessanten Proposal auf die zukommen, sodass das wieder auch ernst genommen wird. Bei Einzelsportlern kommt es echt drauf an, mit wem man spricht und wie gut der Draht ist. So, jetzt Beachvolleyball ist schon auch eher in der Nische. Also es ist jetzt nicht so, dass du als Profi-Beachvolleyballer jeden Tag 100 Nachrichten von Fans und so weiter bekommst, sondern die Inbox ist noch handelbar und wenn da was Interessantes reinkommt, dann reagieren die meisten Leute auch drauf. Wenn jetzt, um im Sport zu bleiben, die Zielgruppe Profifußballer wäre oder super beliebte E-Sport-Influencer, die erreichst du vielleicht nicht, wenn du denen eine Instagram-Nachricht schickst, weil die jeden Tag Dutzende bis Hunderte Nachrichten schicken, da geht es halt unter. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, man muss halt schauen, wo es gut passt und vielleicht auch, wo man einen guten Angang hat. Also, ne, dass da halt dann ein Event in Hamburg ist, nutzen wir das halt. Also einfach opportunistisch sein, schauen, wo sind Möglichkeiten für mich, wo ich einen guten Draht zu meiner Zielgruppe finde. Das ist auch in anderen Bereichen. Also unsere Investoren haben wir auch ganz viel über Kaltakquise für uns gewonnen, aber sind jetzt auch nicht blind auf die rausgegangen und haben einfach E-Mails geschickt. Also gibt es auch welche, die das machen. Kommt, glaube ich, nicht so gut an, sondern haben halt schon geschaut, okay, wen sprechen wir mit welcher individuellen Message an und auch wann. Und haben bei Events wie dem Pioneers Festival oder der Bits and Pretzels halt uns über die oder slash uns über die Networking-Apps Intros zu uns passenden Investoren mit einer jeweils individuellen auf die angestimmten Ansprache gemacht und darüber haben wir, ja, würde ich sagen, für die Hälfte unserer Investoren am Ende auch gewonnen. Mhm.
Spannend. Das heißt also, ihr habt sehr viel Outbound gemacht, um auf diese Schlagzahl zu kommen.
Genau, Outbound, aber halt nicht blind, sondern halt targeted. Das ist eben wichtig. Zielgerichtet, kein Massenspam, sondern individuell auf die Leute ausgerichtet. Das ist natürlich auch viel Arbeit. Und wie gesagt, opportunistisch, da wo man eh eine Überschneidung hat. Wie zum Beispiel, dass man beide auf dem gleichen Investoren oder Sport oder was auch immer Event zeitgleich da ist und dann halt die Möglichkeit nutzen kann, um sich da kurz auszutauschen.
Ja. Habt ihr, weil du hast jetzt eben auch noch Google Ads erwähnt, habt ihr auch in Form, weil das ja schon diese krasse Schiene in Form von, das ist auch outbound, aber das ist ja schon, du gehst aktiv drauf zu, ist jetzt nicht so, als wenn du Geld hinlegst, natürlich legst du das in einer anderen Form da, nämlich in Form von Mitarbeitern oder deiner Zeit, wenn du das so machst, aber du hast ja zum Beispiel auch Google erwähnt. Habt ihr dort was gemacht, um Leute zu bekommen? Habt ihr dort großartig Geld ausgegeben oder war das gar nicht so nötig bei euch, weil ihr einfach so ein gutes Team, Struktur etc. dahinter hattet, dass ihr die Leute auch einfach so bekommen habt?
Ja, also gerade am Anfang, als man uns noch nicht so kannte, haben wir das schon gemacht, mittlerweile nicht mehr so viel. Demnächst wollen wir das auch nochmal wieder ein bisschen hochfahren mit einem etwas anderen Ansatz. Müssen wir nochmal schauen, wie das funktioniert. Hat am Anfang gar nicht schlecht funktioniert und am Ende waren dann einfach andere eher organische Kanäle etwas lukrativer in der Kundenakquise. Aber da kommt man halt auch irgendwann an seine Grenzen oder vielleicht an andere Zielgruppen ran, die man über Google gut erreichen will. Von daher ist es für uns kein so schlechter Kanal und auf jeden Fall was wir im Auge behalten. Und es kommt immer aufs Produkt auf an. Ich berate auch ein paar andere Startups teilweise haben die Produkte, wo Google einfach richtig gut funktioniert, wo man da auch echt viel Zeit und Geld in die Optimierung stecken kann und dann auch sollte. Also sowohl, dass man seine Anzeigen optimiert, als auch, dass die On-Page dann auf eine gescheite Landing-Page landen, wo die Nutzer, die über Google darüber kommen, eine gute Erfahrung haben. Also auch da zum einen konvertiert es besser, zum anderen merkt Google das auch und reduziert einem dann den Einkaufspreis pro Klick. Genau, also da kann man relativ viel machen. Für andere Sachen vielleicht noch ein bisschen mehr, als es jetzt bei uns bei Sponsusin macht, aber es gibt sicherlich auch Felder, wo Google als Akquisitionskanal weniger gut funktioniert als bei uns.
Ja, kannst du vielleicht abschließend dazu nochmal sagen, gerade wenn ihr das vielleicht am Anfang gemacht habt, so in der mittleren Laufbahn von Sponsu, was habt ihr da für Beträge so ausgegeben?
Also nicht viel. Man muss dazu sagen, wir haben eigentlich bis zum Abschluss unserer Series A vor einem halben, dreiviertel Jahr die meiste Zeit entweder komplett in so einem Bootstrapping-Modus uns vollbracht. Also wir haben zwischendurch auch mal eine Periode gehabt, wo wir über, glaube ich, 8 oder 9 Monate nur 5.000 Euro in Summe ausgegeben hatten. Und das mit 3 Foundern und noch sogar noch einem Entwickler, der für uns fast Vollzeit gearbeitet hat. Das war schon krass. Und die andere Zeit waren wir in so einem Better Bootstrapping-Modus, sage ich mal, wo man ein bisschen externes Kapital hat, was man auch sinnvoll einsetzen kann, aber halt jetzt nicht so, dass man richtig große Sprünge machen kann. Wir haben ein paar tausend Euro pro Monat maximal für Google ausgegeben zu Hochzeiten. Und waren auf jeden Fall da auch noch in einem Zeitraum, das ist, glaube ich, mittlerweile anders, wo wir so gut wie gar keine Keyword-Competition auf unsere Kernzielwörter hatten. Das ist natürlich dankbar, weil man dann relativ günstig sich Traffic einkaufen kann. Also wir hatten wirklich EPCs von irgendwie einem Cent oder 2 Cent pro Klick. Das ist ja sehr wenig. Und auch wirklich gute Klicks, also wirklich gute Klicks, ne, die auch konvertiert haben. Also wo wirklich sich Leute dann angemeldet haben. Irgendwann wurde es immer teurer, als dann auch mehr Competition dazu kam. Und ja, ich meine, wenn ich das vergleiche, andere Startups, die ich berate, sind zum Beispiel im Bereich Sports Nutrition oder Travel unterwegs. Da gibt es ja ein Vermögen aus, um da an einen Lead zu kommen, der dann meistens allerdings auch relativ gute Conversion Rate hat.
Ungefähr so wie bei Immobilien, ist auch ziemlich schwierig, da was zu reißen.
Ja, genau. Wir haben auch eins meiner Beratungsprojekte ist auch im Baufinanzierungsbereich unterwegs. Gutes Beispiel für einen Bereich, wo man wirklich viel Geld für einen Kunden ausgeben muss, tatsächlich aber natürlich auch wirklich viel Geld mit einem Kunden machen kann, der dann am Ende eine Baufinanzierung abschließt oder dann in anderen Bereichen in dem Segment ein Haus kauft.
Ja, klar.
Oder so. Da verdient man natürlich auch mehr daran, als wenn man jetzt ein paar Schuhe auf einer Website kauft oder sich ein paar Proteinshakes kauft oder so.
Das stimmt, aber im Immobilienbereich ist sehr umkämpft online, kann ich nur sagen. Wir haben Kunden aus einer Immobiliensoftware, ist sehr umkämpft. Ja, das einmal zu der einen Seite von den 10.000. Wie sieht es denn bei den 1.000 Sponsoren aus? War der Weg da ähnlich oder war der komplett anders? Wie habt ihr die bekommen? Weil wenn ihr jetzt die eine Seite hattet, war es wahrscheinlich vielleicht auch einfacher für euch, auf die andere Seite zuzugehen und zu sagen, ey, wir haben in unserem Portfolio jemanden, für den ihr potenziell echt sehr interessant seid. Also war der Prozess dort, diese 1.000 Sponsoren zu bekommen, sehr ähnlich zu dem, den du bereits erzählt hast, oder war der vielleicht auch komplett anders?
Nee, das ist tatsächlich ziemlich anders. Also wir kriegen auch Sponsoren über Google oder über Social Media oder PR. Das sind jetzt, und zwar hauptsächlich organische Google-Suche, organisch Social Media und so weiter. Das sind so die Hauptkanäle, wo wir aktuell Sportler und Vereine herbekommen. Da ist auch immer mal wieder ein Sponsor dabei und teilweise auch echt interessante. Also auch wirklich welche, die dann bereit sind, 6- oder 7-stelliges Budget auszugeben. Das ist jetzt nicht nur wirklich kleinere Sachen. Mhm. Aber der Hauptkanal, um Sponsoren anzusprechen, ist dann, also Sportler, vor allem mittlerweile sprechen wir Sportler eher über Marketing an, das heißt, wo wir mit einer Aktion viele Leute erreichen und Sponsoren ist eher 1:1 Vertrieb, okay, ne, wo wir mit einem Gespräch einen Sponsor erreichen und ja, Vertrieb ist dann am Ende ein Numbers Game, ne, dass du möglichst viele Kontakte machst, die möglichst hochwertig sind, gut recherchiert, gute Leadliste, Leute, die dann auch in der Lage sind, was zu verkaufen. Und am Ende haben wir ja relativ viel zu verkaufen, dadurch, dass wir so ein großes und spannendes Portfolio haben. Und das hilft uns dann in Gesprächen. Und ja, wo kriegt man Vertriebsleads her? Über das Netzwerk, das ist so der beste Kanal. Der ist aber jetzt auch nicht unendlich ausschöpfbar. Also irgendwann hat man da auch dann mal alle angesprochen. Da hilft es uns natürlich sehr, dass wir Jung von Matt Sports als Gesellschafter bei uns dabei haben, die natürlich mit wirklich spannenden und tollen Unternehmen sprechen. Da sind echt coole Kooperationen bei rausgekommen und kommen auch immer noch gute Sachen bei rum. Mhm. Dann über Messen, super Kanal, funktioniert richtig gut, da Kontakte zu akquirieren und dann auch ja, mit denen gute Gespräche zu führen. Aktuell leider ein bisschen tot. Es gibt natürlich digitale Events, aber es ist halt schon was anderes als, ja, wenn man jetzt live auf einer Sponsoring- oder Marketingmesse ist, wo man vielleicht auch einen Stand hat und irgendwo ein bisschen auftritt, von vornherein die Teilnehmer kennt. Die fahren da extra hin, um sich Sachen anzugucken, haben dann auch Zeit, als wenn das alles digital stattfindet. Und ja, tatsächlich, Messen, Netzwerk, bisschen organisch und den Rest füllen wir dann auf mit ganz klassischem Outbound-Sales, nehmen wir einen Hörer in die Hand, rufen Kunden an und versuchen die davon zu überzeugen, dass sie bei uns Sponsorings kaufen sollten.
Ja, dann lass uns doch mal über das Thema sprechen, Kaltakquise in Form vom Telefon hatten wir fast noch nie hier, was so wenige machen. Ich sag trotzdem immer, Klinkenputzen gehört irgendwie dazu, in irgendeiner Art und Weise musst du das langfristig irgendwie machen. Wie läuft das bei euch ab? Denn vielleicht scheuen sich viele davor, vielleicht sind auch einige dabei, die sagen, boah, ich liebe telefonieren. Ist auch nichts Einfaches, aber weil man muss ja schon bewusst sein, da wird nicht jeder sagen, boah, geil, mache ich sofort, sondern würden viele sagen, boah, lass mich in Ruhe oder nerv mich nicht oder was weiß ich. Und vor allen Dingen, wie ruft man so jemanden überhaupt an? Also, woher bekommt man die Adressen? Relativ einfach, die kannst du auch einfach googeln, wenn du ein entsprechendes Portfolio hast, was du denkst, was du gerne auffüllen würdest. Aber die dann auch anzurufen und vielleicht durch den Gatekeeper durchzukommen, um zur Ansprechperson zu kommen. Wie geht man da smart vor oder wie macht ihr das? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären. Vielleicht hast du ja, kann ich auch die Frage hinterherhauen, hast du denn auch schon selber telefoniert?
Ja, natürlich habe ich schon selber telefoniert. Tatsächlich auch gar nicht so unerfolgreich. Ja, also zum einen, also erstmal hängt es davon ab, dass du eine vernünftige Leadliste hast. Das ist wirklich das A und O. Wenn du gut recherchierte Kontakte anrufen kannst, wo du auch die Telefonnummer dann schon hast, den Ansprechpartner weißt, und ein Interesse an einem bestimmten Thema, mit dem du den Ansprechpartner kontaktierst, voraussetzen kannst und das Interesse mit einer halbwegs akzeptablen Wahrscheinlichkeit auch da ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine deutlich höhere Erfolgsquote. Ansonsten, es gibt unzählige Sachen, die wichtig sind, um bei Telefonakquise gut zu sein. Aus Unternehmenssicht fangen wir mal erstmal an, dass du Mitarbeiter hast, die mit dem Thema auch umgehen können, weil man kriegt halt auch häufig ein Nein zu hören und das kann manchmal echt frustrierend sein. Ja, damit muss man umgehen können. Man muss auch am Telefon halbwegs gescheit mit den Leuten reden können, dass man schnell auf den Punkt kommt und rüberbringt, was man eigentlich anzubieten hat, beziehungsweise von dem anderen möchte oder Mehrwert für den ist. Oder die. Und ja, dabei höflich bleibt, aber trotzdem bestimmt ist und am Ende auch auf einen Abschluss hinarbeiten kann. So, das sind Fähigkeiten, die ein guter Vertriebler mitbringen sollte. Genau, und wenn man das hat, dann ist es am Ende tatsächlich ein Zahlenspiel. Dann geht es darum, dass man
Schlagzeilen.
möglichst viele von diesen qualitativ hochwertigen Kontakten mit einem halbwegs sinnvollen Angebot kontaktiert. In unserem Fall, gerade da ja auch unser Ansatz wirklich beratend ist, auch eine vernünftige Bedarfsanalyse machst. Also das hat man ganz viel bei jetzt nicht nur Telefonvertrieb, sondern auch bei allen anderen Vertriebsformen, dass es daran scheitert und die Leute auf Krampf irgendwas dem anderen aufquatschen wollen. So, das sollte es bei uns nicht sein, sondern muss halt mit dem anderen ins Gespräch kommen und zuhören, was er oder sie eigentlich möchte und was er braucht und dann passende Lösung dazu zu finden. Da haben wir eben die dankbare Situation, dass unser Portfolio da relativ viele Möglichkeiten anbietet und wir auch den Vertriebler natürlich datenorientiert unterstützen können. Also da muss sich auch nicht alles wissen, sondern das Datenorientierte, was wir sonst in der Plattform haben, das kann der dann auch im Vertriebsprozess nutzen oder sie. Und ja, dann am Ende das halt abschließen. Und dann gehst du oben möglichst viele gute Leads rein und dann bleiben halt am Ende ein paar übrig, die irgendwas von dir kaufen. Das ist, so simpel ist es dann.
Genau, es ist eigentlich nur ein Zahlenspiel. Interessante Frage jetzt. Kannst du mal ein Beispiel machen, wie du bei jemandem anrufen würdest?
Klar. Ja gut, kommt drauf an, bei wem ich anrufen würde. Ich würde schon die Ansprache personalisieren.
Sagen wir mal, also vielleicht kann es soll ja nur ein simples Beispiel sein, also boah, jetzt kein Sales Call vorzusimulieren, aber angenommen, für dich ist ein qualitativer Lead zum Beispiel, dass du den Ansprechpartner hast und ich nehme jetzt einfach mal Intersport, auch wenn ihr die schon macht, wie du so jemanden angehen würdest, wenn du wüsstest, ich bin jetzt der entsprechende Ansprechpartner für Sponsoring bei Intersport.
Gut, ja, kam das jetzt tatsächlich übers Netzwerk und mein Kollege hat sich drum gekümmert. Aber
Oder nimm mir da irgendein anderes
nehmen wir
Beispiel
mal ein
raus.
Beispiel, wo ich
Das
zuletzt selbst mal telefoniert habe. Das ist bei
mach das mal.
Fitness-Influencer und das war so unser Gesprächsaufhänger und da sind wir auf Boys Nutrition Brands zugegangen und sind sich auch relativ erfolgreich. So, da würde ich dich jetzt ansprechen. Hallo Pascal, ich bin Andreas Kitzing von Sponsu. Wir sind ein digitaler Marktplatz für Sportsponsoring und haben aktuell relativ viele spannende Fitness-Influencer bei uns im Portfolio. Und ich habe gesehen, dass Sie mit Ihrer Marke Pascal Sports Nutrition ja auch im Influencer-Marketing aktiv sind. Und von daher wollte ich fragen, ob Sie vielleicht jetzt oder später ein paar Minuten Ihrer Zeit haben, damit wir uns mal über das Thema Influencer-Marketing unterhalten können. Ja, du sagst, was ist, ja, machen wir, okay, dann erkläre ich halt weiter. Genau, also wie gesagt, wir haben relativ viele passende Fitness-Influencer bei uns im Portfolio, also eine Liste mit über 800 interessanten Influencern, die wir auch nach Zielgruppe, nach Engagementrate und nach allen Kriterien, die relevant sind, filtern können. Wir wissen auch, wer von den aktuellen Partner aus ihrer Branche hat und wer nicht. Und genau, das wäre so der Aufhänger. Dann würde ich halt fragen, was denn so aktuell Ihre Strategie ist.
Das ist ja quasi die Bedarfsanalyse, ne?
Genau, ne? Und das halt darauf ummünzen. Also meistens, jetzt in dem Bereich ist es schon sehr konkret, Leute, die Influencer-Marketing betreiben, haben in der Regel ein Interesse daran, unsere Liste mit unseren ganzen Top-Influencern zu bekommen. Das ist immer so das Angebot, ne? Ich schicke Ihnen das zu, Sie müssen gar keine von denen buchen, aber schauen Sie es doch mal an, vielleicht ist es sehr spannend. Und wenn jemand Spannendes dabei ist, dann lassen Sie uns gerne drüber unterhalten. Wir haben auch im Zweifel auch noch mehr davon und dann können wir Ihnen helfen, den mit relativ geringem Aufwand bei uns einzubuchen, und wir haben sogar Tools, die Ihnen das Management dann auch erleichtern. Also beispielsweise, wenn der Influencer ein Foto postet, dass das automatisch bei Ihnen eine sich selber füllende Bilderdatenbank, dass da abgespeichert wird mit den Lizenzen, wie Sie das nutzen können dazu. Filterbar nach Sportart, nach Name, nach anderen Sachen. Die Filter werden automatisch von der künstlichen Intelligenz ergänzt. Und so dass, wenn Sie den gebucht haben, Sie immer sehen, was eigentlich bei dem los ist. Wenn er einen Post macht, kann er das mit Ihnen teilen über unser System. Sie sehen immer die Ergebnisse und haben alle Bilder, die er produziert, da, so dass Sie sie auch für Ihre eigenen Kanäle nutzen können, ohne dass Sie dem hinterherlaufen müssen. Ja, das ist meistens spannend und irgendwann finden die das dann ganz gut. Also wir haben gute Influencer, einen easy Prozess, um die zu buchen und helfen denen hinterher, das zu managen, und die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ hoch, dass dann am Ende jemand auch zusagt und welche bucht. Aber das wäre dann auch Teil von mehr als einem Gespräch, also im Erstgespräch.
Ja, das wollte ich mich gerade sagen, das wäre wahrscheinlich so, man stellt erstmal aktuell eine Frage, ob da überhaupt was ist, stellt vielleicht ein, zwei Fragen hinterher und sagt dann vielleicht auch nochmal ein paar Nutzenargumente, wie du schon gesagt hast, und dann sagt man, soll man vielleicht mal einen Call ausmachen, wo wir ein bisschen detaillierter drüber sprechen. So denke ich mal, dass das nicht alles in einem Gespräch passiert, wenn man den Gegenüber vielleicht auch noch nie gehört hat, man weiß das ja gar nicht, es sei denn, vielleicht wurde er auch schon mal von jemand anderem angerufen und es ist quasi ein Follow-up, denke ich mal schon, dass das mehr als ein Call ist.
Genau, beziehungsweise es kommt drauf an, also viele finden es halt wirklich spannend und dann steigt man direkt ins Gespräch ein, die sagen, oh ja, das ist cool, erzähl doch mal, wie läuft denn das bei euch, und dann erzähle ich das halt.
Ja, Ausreißer gibt's immer, ne?
Das ist jetzt aber grundsätzlich nicht mein Ziel. Mein Ziel für den ersten Call ist, dass ich dem Gesprächspartner, also erstmal natürlich abkläre, ob er überhaupt Zeit hat, mit mir zu sprechen. Wenn nicht, dann vereinbare ich idealerweise einen Follow-up-Termin. Wenn ja, dann erkläre ich kurz, was wir machen, sodass der das versteht. Bringe grob in Erfahrung, was so dessen Bedarf ist. Und mein Ziel ist es, dass ich am Ende die E-Mail-Adresse von ihm bekomme, beziehungsweise meistens habe ich sie eh schon, aber ihm auch seine E-Mail-Adresse, unsere Liste mit den interessanten Influencern zuschicken kann und einen Follow-up-Termin idealerweise jetzt schon vereinbar oder ansonsten im Nachgang, wenn er sagt, na, ich will es mir erstmal angucken per E-Mail oder im Follow-up, um darüber zu sprechen und das dann halt als Grundlage zu nehmen, um ihm dann wirklich auch was zu verkaufen.
Ja.
Aber halt was zu verkaufen, was er sich angeguckt hat oder sie sich angeguckt hat, wo er oder sie sagt, hey, ich habe mich damit beschäftigt, das ist interessant für mich, vielleicht dies hier mehr als das andere, und dann hat man halt eine gute Grundlage, worüber man sprechen kann. Mhm. Und das wird dann im Zweifel eben über unsere Plattform durchgebucht, und die ist dann auch relativ selbsterklärend. So, wenn du das halt nutzt und siehst, so, hey, das ist null Aufwand, die Influencer zu managen, ja, nicht null, aber man muss sie trotzdem schon teilweise daran erinnern, dass sie einen Post machen, weil das Problem hast du immer. Aber zumindest siehst du über unser System, wenn die was gemacht haben, und hast alle Bilder, die erstellt haben an einem Ort. Also das ist auch aus eigener Erfahrung. Das ist super nervig, wenn du dann dem hinterherlaufen willst. Und willst das Foto selber nutzen und hast es dann nicht, und dann musst du das aus dem entweder hinterherlaufen oder ihr, dass sie das dir schickt, oder machst wirklich ganz billig einfach nur einen Screenshot von dessen Insta-Posts oder deren Insta-Posts. So, das ist halt scheiße. Es ist viel besser, wenn du das alles in einem Ort hast, sodass du das später auch speichern kannst. Und da muss ich dann auch nicht viel erklären, wieso das nützlich ist. Wenn die Leute das nutzen und sehen, dass das für die einen Mehrwert schafft, dann haben wir auch Bock, davon mehr zu machen und im Zweifel halt auch nochmal ein paar Influencer über uns dazu zu buchen oder im Idealfall auch ihr komplettes restliches Portfolio nach und nach auf unsere Plattform.
Ja, es gibt ja die One-Star-Metric, die ihr dann in dem Falle dann verfolgt, ne? Und das ist dann einfach, dass er vielleicht erstmal anfängt mit einem und dann einfach nach und nach andere, ja, genau, draufpackt. Und das, was ja letzten Endes dann auch dazu zählt, dass jemand langfristig bei dir bleibt, ne? Indem du ihm ja vorher quasi, ja, sagst, try before buy, und ihm quasi ein bisschen was servierst und sagst, hier, guck dir die alle an. Weil du musst dich halt trotzdem immer noch selber um die kümmern, ja, ob du die Liste jetzt hast oder nicht.
Ja, genau.
Und dann liefert das quasi in einem ganz einheitlichen System das nach, indem du ihm sagst, bei uns kannst du die aber alle managen. Also finde ich schon ein sehr geiles Modell, was ineinander greift. Ich verstehe das sofort. Finde ich sehr, sehr cool. Habt ihr gut aufgebaut.
Ja, genau. Aber genauso ist es. Erstmal irgendwie möglichst klein anfangen. Am Ende kannst du verkaufen, so viel du willst. Wenn dein Produkt oder dein Service in der Nutzung nicht überzeugt, dann bringt's nichts, und umgekehrt, wenn die Leute es nutzen und halt sehen, hey, das ist cool und das schafft mir einen Mehrwert, dann sind sie auch bereit, mehr zu buchen. Und das ist genau die Idee. Und teilweise fangen wir dann auch an, also, dass wir jetzt zum Beispiel zum Anfang, also bei Produktsponsoring muss man dazu sagen, wir haben noch ein bisschen anderes Businessmodell, da, wenn jetzt jemand ein Sportler Produkte für 100 Euro sponsert, dann gehen wir nicht zum Sportler hin und sagen so, hey, du hast jetzt gerade Produkte im Wert von 100 Euro bekommen, jetzt schuldest du uns 20 Euro, sondern dann machen wir das in der Regel so, dass wir dem Sponsor gegenüber eine feste Gebühr abrechnen, die davon abhängig ist, wie viel die Produkte wert sind. Jetzt, um wieder beim Influencer-Marketing-Beispiel zu sein, kann es zum Beispiel als Einstieg auch durchaus passieren, dass wir jetzt einem Sponsor anbieten, so, hey, komm, sonst mach doch am Anfang erstmal ein paar Produktsponsorings über uns. Wir helfen dir sogar noch dabei, die passenden Influencer auszusuchen und von mir aus auch die zu kontaktieren und davon zu überzeugen, dass wir was machen. Und dann buchen wir die über dich durch. Wir rechnen da jetzt auch erstmal nichts oder nur ganz wenig für ab. Und erwarten dann aber natürlich schon, dass wir von dir zumindest ein Feedback bekommen, wie der Prozess sich für dich anfühlt und ob das sinnvoll ist. Und so hast du dann halt einen relativ barrierearmen Einstieg, sag ich mal. Und auf der Basis kannst du dann halt aufbauen, um dem Kunden mehr zu verkaufen. Wobei irgendwie verkaufen, weiß ich nicht, ist auch so ein bisschen das falsche Wort. Das impliziert in meinem Kopf immer, dass man dem irgendwie was aufschwatzen will, aber das ist es bei uns ja gar nicht, sondern einfach, dass der von sich aus einfach den Bedarf sieht und den Mehrwert sieht, mehr über uns zu machen. So, dass es nicht so ein Hardcore-Selling ist, sondern eigentlich eher ein Austausch auf Augenhöhe, wo wir ihm helfen, mehr zu machen, oder er über das System oder sie sich das auch einfach selber zusammenklicken kann.
Ja, nee, finde ich gut. Ist ein ganz einheitliches System, was ineinander miteinander vergreift oder eingreift. Wir sind jetzt schon bei satten 53 Minuten, Andreas. Die Zeit vergeht wie im Flug. Normalerweise stelle ich immer ganz gerne am Ende die Frage, was dieses Jahr noch ansteht, nur du darfst vielleicht auch einiges nicht verraten. Deswegen bei Sponsoring finde ich ein Thema extrem aktuell und ich sehe sehr viel Wandel da drin, denn Sponsoring ist vielleicht nicht mehr das, was man sich von früher vorstellt, gerade durch den Aspekt eines Influencers. Und ich stelle jetzt abschließend zu dieser Episode die Frage, und das heißt ja nicht, dass du nochmal wiederkommen darfst, bist natürlich nochmal eingeladen. Wie hat sich Sponsoring in deinen Augen in den letzten 5 Jahren geändert?
Ja, gute Frage. Also erstmal tatsächlich kann auch beantworten, was dieses Jahr bei uns ansteht. Also Internationalisierung ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben das Team auch schon weiter vergrößert und mit dem Geld der Finanzierungsrunde und werden da dann demnächst auch alle Stellen besetzt haben. Und wir gehen tatsächlich immer weiter auch in die absolute Elite des Spitzensports rein, wo wir am Anfang noch nicht aktiv waren. Das sind so die Wachstumsfelder für uns, die wir dieses Jahr ganz aktiv bespielen. Wie sich das Sponsoring in den letzten 5 Jahren verändert hat, ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also was wir sehen, und das war auch unsere Eingangshypothese, ist zum einen, dass Sponsoring immer datengetriebener wird. Vor allem früher war Sponsoring wirklich mehr so ein bisschen Goodwill. Okay, wir sponsern jetzt Handball, weil unser Chef halt früher Handball gespielt hat. Oder ich sponsere die Sportler, weil ich die irgendwie kenne. Wenig Daten und Mehrwert getrieben. So, und das ist dann natürlich im Vergleich zu anderen Marketingformen, die auch Geld kosten, die aber extrem KPI-orientiert sind, wird es immer schwieriger, das zu argumentieren, wieso man das Geld jetzt eigentlich relativ ziellos in Sponsoring steckt und weniger in andere Bereiche, wo man genau weiß, welche Kunden man für welches Geld erreicht. Und da geht auf jeden Fall mehr ein Trend hin, dass Kunden datenorientierter agieren, und das ist am Ende auch genau das, was wir mit Sponsor liefern. Das ist Trend 1. Trend 2 ist, dass E-Sport auf jeden Fall als neue Sportart dazugekommen ist und auch immer größere Relevanz gewinnt. Und Trend 3 ist, dass gerade jetzt bei Einzelsportlern Social Media extrem wichtig geworden ist. Auch früher haben Sportler schon Sponsoren bekommen. Das ist auch nach wie vor so, aber mittlerweile bekommst du als Sportler, wenn du nicht richtig, richtig erfolgreich bist, eigentlich keine Sponsoren mehr, wenn du nicht in sozialen Medien aktiv bist und da auch deine eigene Community aufgebaut hast, die du glaubwürdig mit Inhalten, die zu dir passen, bespielen kannst. Also der Sportler selber und die Sportlerin ist auch immer mehr Influencer. Kann auch durchaus einen höheren Preis erreichen als jetzt so ein, sagen wir mal, 0815-Influencer, der eigentlich nur die Reichweite hat, aber nicht irgendwie noch ein Image oder eine Bekanntheit. Also keine Ahnung, ohne dem zu nahe treten zu wollen, aber einem Fitness-Influencer, der halt oder die fit ist und halt ja, guten Inhalt auf Social Media produziert und darüber 100.000 Follower erreicht, der kriegt jetzt für so einen Post weniger als eine Olympiamedaillengewinnerin, die 100.000 Follower hat und nicht nur die Reichweite mitbringt, sondern auch noch das Image und die Bekanntheit und diesen Mehrwert als Sportlerin. So, also da kriegen Sportler schon noch ein bisschen mehr Premium, aber wenn die Olympiasiegerin jetzt überhaupt nicht auf Social Media aktiv wäre und keine Follower dort hätte, dann wäre es tatsächlich gar nicht so einfach, sie zu vermarkten.
Ja, also schon... Ja, ein sehr großer Wandel, Wandel im Sponsoring. Finde das auch mega interessant, weil das Wort Sponsoring nimmt auch so einen gewissen Wandel an, weil Leute damit ganz andere Sachen assoziieren, als sie vielleicht vor 5 bis 10 Jahren gemacht haben. So sag ich immer, früher hat es immer mit dem klassischen Trikotsponsoring angefangen. Wenn du, keine Ahnung, mal auf der Pferderennbahn warst, dann war der Kugelschreiber gesponsert oder was weiß ich. Und das ist jetzt einfach mal ja extrem anders geworden, deswegen extrem spannend. An der Stelle sage ich auch vielen, vielen, vielen Dank, Andreas, für diese tolle Stunde, für die geilen Insights. Wir haben sehr viel über Akquise gesprochen, auch in Form vom Telefonat. Ist ein Thema, was wir noch nicht so ausgiebig hatten. Deswegen freue ich mich umso mehr darüber. Und falls natürlich da draußen jemand ist, der entweder selber E-Sportler ist, Volleyballspielerin, einen Verein hat, einen Verband, was auch immer, oder Sponsor ist, der kann sich gerne bei Andreas melden. Wir verlinken alles zu Andreas in den Shownotes. Dich kann man sehr gut natürlich auf LinkedIn erreichen. Hoffe ich zumindest mal. Dort haben wir uns ja auch mäßig so kennengelernt. Ansonsten kann man das auch ganz easy, glaube ich, über die Webseite machen, ne? Da kannst du jetzt gleich sowieso nochmal was zu sagen. Denn das letzte Wort gehört wie immer dir. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal, freue mich nächste Woche auf eine nächste Folge und sage bis dahin, dein Pascal. Ciao, das letzte Wort gehört dir, Andreas.
Ja, vielen Dank, Pascal, dass ich Gast sein durfte. Fand es eine sehr spannende Unterhaltung. Ich hoffe, für euch als Zuhörer auch interessant. Und wie Pascal schon gesagt hat, wenn ihr selber Sportler seid oder in einem Verein, dann meldet euch gerne direkt auf der Webseite an. Super easy, alles relativ selbsterklärend, und Umgekehrt natürlich auch, wenn ihr Marketing-Entscheider seid und Marketing-Budget habt. Meldet euch einfach an oder kontaktiert mich oder meine Kollegen auf LinkedIn oder anderen Kanälen. Ich hatte ja darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Akquise zu machen, und die Kollegen freuen sich auf jeden Fall, mit jemandem zu sprechen, der von sich aus auf uns zukommt, weil er oder sie ein Interesse an unseren Dienstleistungen hat. Und zu guter Letzt, folgt uns auf sozialen Medien, auch unser Marketingteam freut uns. Ich hatte es schon mal angeteasert, es sind spannende Neuigkeiten, die demnächst von uns announced werden, und wenn ihr die mitbekommen wollt, dann folgt uns auf unseren Social Media Channels.